Sie hören 1820, unser Abendjournal hier im Kontrafunk. Was noch vor wenigen Monaten undenkbar schien, wird jetzt offen diskutiert. Eine von Europa geführte Schutztruppe unterstützt von den USA, Sicherheitsgarantien nahe am NATO-Bündnisfall. So lauten die Pläne, über die derzeit in Berlin, Brüssel und Washington gesprochen werden. Doch ist das realistische Friedenssicherung oder ein gefährlicher Schritt Richtung Eskalation? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Daniel Zerbin, Bundestagsabgeordneter der AfD. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Dr. Zerbin, ganz grundsätzlich, wenn wir über eine UN- oder europäisch geführte Friedenstruppe für die Ukraine sprechen, ist das aus Ihrer Sicht ein Schritt Richtung Frieden oder Richtung neuer Kriegsgefahr? Denn vom Willen her geht es ja darum, quasi neuen Krieg oder neue Eskalation eigentlich zu verhindern.
Ja, ich glaube, prinzipiell sind Truppen geeignet. Das sehen wir ja im Kosovo. Und der Balkan ist ja mindestens seit 100 Jahren ein Pulverfass. Und seit 1999 sind da ja Truppen drin, auch deutsche Truppen. Ich war selber mal vor Ort. Das funktioniert, aber den Konflikt löst es natürlich nicht. Und die Ukraine, das habe ich jetzt auch im Bundestag gestern gesagt, da verläuft die Bruchkante zwischen Ost- und Westeuropa und es ist natürlich ein schwieriges Terrain. Und da muss man sich natürlich genau angucken, wer die Truppen schickt, wer damit einverstanden ist und wie die Rahmenbedingungen sind, wenn man das tun sollte.
Bei dem Vorhaben ist ja von Sicherheitsgarantien die Rede, die Russland von einem erneuten Angriff abschrecken sollen. Kann denn Abschreckung Ihrer Meinung nach überhaupt Frieden sichern oder verlängert sie nur den Konflikt?
Also prinzipiell hat Abschreckung funktioniert in den Jahren vor dem Fall der Mauer, insbesondere was das Gleichgewicht der Nuklearmächte angeht. Also prinzipiell ist es schon eine Strategie, die in der Praxis funktioniert, auf jeden Fall aufgrund der Stärke. Ich glaube, und das war ja der große Fehler der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass man Deutschland immer schwächer gemacht hat. Und deswegen ist die Rolle von Deutschland in der Welt ja auch marginal. Man sieht es ja jetzt auch an dem Einfluss, den Herr Merz hat in der Welt und in Europa. Gestern ist er wieder gescheitert mit dem Versuch, russisches Vermögen einzusacken. Und von daher ist eine Stärke immer gut und auch die Abschreckung, die aus einer Stärke resultiert.
Die AfD fordert ja seit langem diplomatische Lösungen. Wäre eine Friedenstruppe für Sie Teil einer solchen Lösung? So nach dem Motto, es wird auf der einen Seite Stärke gezeigt, aber eben auch verhandelt. Oder widerspricht sie eigentlich genau einem Lösungsansatz?
Ja, die Frage ist, wie soll so eine Truppe aussehen? Wir sind ja Opposition und wir können natürlich kritisieren, aber in erster Linie muss natürlich die Bundesregierung erstmal vorlegen, wie diese Truppe aussehen soll. Und wir haben gestern mehrmals nachgefragt, Markus Rohnmeier, dann Herr Coutré und ich dann auch in meiner Rede, wie es denn jetzt da weitergehen soll. Und der Minister hatte da keine Antwort zu. Also die Bundesregierung hat gar keine Vorstellung, wie so eine Truppe aussehen sollte. Und also natürlich ist Diplomatie der bessere Weg. Und das ist sicherlich die A-Lösung. Und über Truppen muss man sich dann unterhalten, wenn das nicht funktioniert.
Vielleicht ist die Art und Weise, wie die Truppe aussieht, dann dem angepasst, was man eigentlich will. Und da kommen wir mal zu den aktuellen Plänen. Es soll ja erst einen Waffenstillstand geben, dann Sicherheitsgarantien und eine Schutztruppe. Ist das aus Ihrer Sicht die logische Reihenfolge oder eine Illusion, auch weil Russland dem kaum zustimmen dürfte? Und natürlich auch angelehnt eben an die Frage, keiner weiß eigentlich, wie die Truppe aussehen soll.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist wirklich erstmal, dass dieser Konflikt eingefroren wird. Ich war ja selber vor fast 2 Jahren in Kupjansk gewesen und wahrscheinlich sind die Leute, die ich da getroffen habe, ein Teil schon tot. Die Ukraine und auch Russland zahlt einen hohen Blutzoll. Man muss wissen, dass der Angreifer immer im Nachteil ist und dass die Verluste auf Seiten des Angreifers immer höher sind als auf Seite des Verteidigers in der Regel, weil die Stellungen da besser ausgebaut sind. Also es wird auf beiden Seiten viel gestorben für einen Konflikt zwischen zwei slawischen Brüdervölkern. Und das Wichtigste ist, dass wirklich jetzt ein Waffenstillstand kommt und dass man dann weiter verhandelt. Wie es dann aussieht, ist dann aus meiner Perspektive dann eher sekundär. Aber dieser Waffenstillstand muss schnellstmöglich kommen.
Auch wenn es natürlich so ein bisschen eine abstrakte Beschreibung ist, aber Bundeskanzler Merz hat gesagt, diese Truppe, so wie sie gedacht ist, die kann man sich so vorstellen, dass sie einer NATO-Truppe schon sehr nahe kommt. Ist das nicht de facto dann schon eine NATO-Mission, nur unter anderem Namen, und liegt nicht vielleicht genau darin auch die Gefahr?
Ja, es ist unwahrscheinlich, wie wenig Verständnis die Koalition und die anderen Parteien von Geschichte und Kultur haben. Das habe ich am Mittwoch gesehen, als wir über den Islamischen Staat gesprochen haben. Da bringen die gar nicht auf, dass der Islamische Staat auch irgendwas mit Islam zu tun hat. Und in der Ukraine ist es genauso. Also Russland, und das hat ja Wladimir Putin auch gesagt, kurz bevor der Angriff stattgefunden hat, Russland sieht die Ukraine als Teil der Ukraine. Das hat mit der Geschichte zu tun, mit der Kiewer Rus. Und sie werden natürlich nicht akzeptieren, dass NATO-Truppen in die Ukraine einmarschieren, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder dass sie als Schutztruppe getarnt dann in der Ukraine sind. Das hat sehr viel alles mit Psychologie zu tun. Und das ist ja gerade der Grund, warum Russland so aggressiv geworden ist, weil sie sich bedrängt fühlen durch die NATO, durch die NATO-Osterweiterung. Und ich weiß nicht, was der Herr Merz da immer im Kopf hat, aber diese Formulierung ist natürlich äußerst unglücklich, zu sagen, dass die Schutztruppe, wenn sie dann kommen sollte, dann NATO-Truppen sehr, sehr ähnlich ist. Also ist natürlich fatal, weil das soll es ja genau nicht sein, sondern es soll eine neutrale Truppe sein und sicherlich nicht Abziehbild der NATO-Truppen.
Kern dieser Truppe soll auf jeden Fall aus Frankreich und aus Großbritannien kommen. Die signalisieren Bereitschaft, die Truppen zu stellen. Deutschland ist sich da anscheinend aber noch nicht so ganz sicher. Man zögert dann noch. Was sagen Sie zu diesem Zögern? Ist das noch ein Stück weit Restverstand oder ist es einfach so ein bisschen, naja, klassisches, typisches deutsches, wir wissen gerade gar nicht, was wir machen sollen?
Ja, ich glaube auch das Letztere. Ne? Also es wäre natürlich richtig, sich genau zu überlegen, ob da Deutschland am richtigen Platz ist. Sie müssen sich überlegen, dass gerade in der Ostukraine eines der größten Schlachtfelder des Zweiten Weltkrieges lag. Also Kharkiv, von Manstein, verlorene Siege und so weiter. Riesige Panzerschlachten, viele Tote und so weiter. Und allein aufgrund des historischen Backgrounds muss man sich sicherlich fragen, ob Deutsche da wirklich die Richtigen wären. Von daher glaube ich aber nicht, dass die Bundesregierung so weit gedacht hat. Sie sind einfach nur zögerlich und wissen nicht, wohin die Reise hingeht.
Gehen wir da auch mal ins Detail. Im Raum stehen auch ganz besondere Aufgaben und da wird es pikant, nämlich wie zum Beispiel Luftraumsicherung, Schutz der Seewege, Unterstützung der ukrainischen Armee. Gerade bei der Luftraumsicherung, da gibt es ja immer mal die Möglichkeit, dass ein Flieger zu weit fliegt oder, das muss man ja auch sagen, die Russen testen das auch ganz gerne mal aus, wie weit sie da irgendwie reinfliegen können und so weiter. Beziehungsweise es ist einfach räumlich gesehen der größte Überschneidungspunkt. Ist das überhaupt noch eine klassische Friedenssicherung, wenn man sich an sowas beteiligt, oder ist das schon eine Vorstufe zur Kriegsbeteiligung?
Also es ist auf jeden Fall eine Grauzone. Sie haben ja insbesondere bei der Überwachung des Luftverkehrs, was Sie gerade schon gesagt haben, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es da zu Konfrontationen kommen kann. Ja, das sehen wir ja immer wieder auch im chinesischen Raum, dass es da zu Vorkommnissen kommt. Ja, auch in der Ostsee hatten wir das auch mit einer deutschen Fregatte, die da überflogen worden ist von den Russen. Das ist auf jeden Fall Graubereich. Ob es jetzt die Vorstufe schon zum Kriegseintritt ist, das glaube ich noch nicht. Aber es ist sicherlich ein Beschleuniger. Und da ist auf jeden Fall Eskalationspotenzial drin. Das sehe ich sehr kritisch.
Auf der anderen Seite haben wir natürlich noch das Problem, dass Russland NATO-Soldaten in der Ukraine kategorisch ablehnt. Wie realistisch ist dann eine Friedenstruppe überhaupt unter genau den Voraussetzungen, dass Merz sagt, das ist schon NATO sehr ähnlich und so weiter, wenn eine Kriegspartei dieses von vornherein ablehnt?
Ja, wie ich schon gerade gesagt habe, also ich halte das für sehr unwahrscheinlich und für äußerst unklug. Es müsste von internationaler Beteiligung sein. Man muss sicherlich überlegen, welchen Beitrag auch Chinesen beispielsweise leisten könnten oder neutrale Länder. Da muss man hochsensibel rangehen und die Wortwahl war überhaupt nicht glücklich, was da der deutsche Bundeskanzler abgeliefert hat.
Jetzt schauen wir mal nach Deutschland. Ein Bundeswehreinsatz, der bräuchte ja auch ein Bundestagsmandat. Glauben Sie, dass es dafür in der Bevölkerung, na gut, das ist rein rechtlich gesehen, ist nicht so wichtig, weil der Bundestag kann ja ohnehin beschließen, ja, aber dass das Parlament überhaupt eine tragfähige Mehrheit dafür hergeben würde?
Naja, also wir beschließen ja alles. Wir sind ja in der Opposition und die Koalition hat ja auch mit den Grünen häufig einen Verbündeten. Und wenn Sie die Grünen mal beobachten, die haben sich ja in den letzten Jahren völlig gedreht von Friedensaktivisten zu militäraffinen Menschen. Und ich glaube, die Grünen machen da mit und die Mehrheit im Bundestag wird da sicherlich stehen.
Und juristisch gefragt, gibt es da auch noch offene Fragen? Also auf welchen wackeligen Füßen steht denn so ein Einsatz auch völkerrechtlich? Also wenn es auch gar keinen klaren UN-Konsens gibt diesbezüglich.
Ja, es braucht auf jeden Fall ein UN-Mandat. Ansonsten ist es natürlich völkerrechtlich hoch umstritten. Wir hatten ja die Diskussion auch im Kosovo-Einsatz, wo das Mandat halt nicht stand. Also wenn da wirklich Schutztruppen rein sollen, dann muss es ein UN-Mandat haben. Das sehe ich eigentlich als unabdingbar.
Und Kritiker sagen auch, eine Friedenstruppe könnte selbst zur Zielscheibe werden. Also ob jetzt NATO oder Friedenstruppe, da kann es eisenhaltig werden, die Luft. Ja? Also wer trägt in so einem Fall dann eigentlich die Verantwortung, politisch und militärisch? Das sind ja auch Dinge, über die wir uns schon lange keine Gedanken mehr gemacht haben. Ist man darauf vorbereitet oder auch noch erratisch?
Ja, ich glaube, das muss jedem klar sein. Ich sage mal, vor allem jedem Soldaten, der in Einsatz geht. Ich war ja selber in Afghanistan-Einsatz. Und ich glaube, die Soldaten wissen das auch. Bloß bei den politischen Führern und bei der, sagen wir, hohen Generalität ist es dann nicht immer so. Und wir haben ja verschiedene Vorfälle in den letzten Jahrzehnten gehabt, ich sage nochmal Srebrenica, wo die UN und die Weltöffentlichkeit zugesehen hat, wo Massaker begangen werden. Also es ist klar, wenn ich da Truppen reinschicke, dass diese Truppen auch sich verteidigen auf jeden Fall und dass, wie Sie sagten, die Luft da irgendwie bleihaltig werden kann. Wenn ich das von vornherein ausschließe, brauche ich die Truppen gar nicht zu schicken.
Friedenstruppen für die Ukraine zwischen Hoffnung auf Stabilität und Angst vor Eskalation. Über dieses Thema sprach ich mit Professor Dr. Daniel Zerbin, Bundestagsabgeordneter der AfD. Danke für das Gespräch.